SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. In dieser Woche werden viele Kinder in Baden-Württemberg ihre Einschulung feiern. Ist ja eigentlich auch ganz einfach, muss man sagen. Kind an der wohnortnächsten Schule anmelden und fertig. Wenn das Kind allerdings eine Behinderung hat, dann ist das mit der Anmeldung sehr viel komplizierter. Sabine Brütting schildert einen Fall aus Bad Krozingen bei Freiburg.
Rosalie ist 5 Jahre alt und wird im September 2024 eingeschult. Doch ihre Mutter Rabia Imhof beschäftigt sich schon seit etwa einem Jahr mit der Frage, auf welche Schule ihre Tochter gehen soll. Das liegt nicht etwa daran, dass Rosalies Eltern ihre Tochter gerne auf eine Privatschule mit langen Wartelisten schicken wollen. Es liegt daran, dass ihre Tochter Pflegegrad 5 und eine schwere geistige und körperliche Behinderung hat. Einfach anmelden und hingehen geht nicht.
Es wurden uns im Prinzip 3 Möglichkeiten vorgestellt. Die erste war, dass die Rosalie in eine Förderschule geht. Die zweite war die Inklusion. Und die dritte war Kooperationsklasse. Das ist eine Klasse mit Förderkindern in einer Regelgrundschule, aber die Klasse bleibt trotzdem für sich.
Rosalies Eltern würden ihre Tochter am liebsten an der Regelgrundschule sehen.
Also in meiner Utopie würde sie gemeinsam mit gesunden Kindern zur Schule gehen und hierbei aber die bestmögliche Förderung erfahren. Und gleichzeitig würde diese Schule auch gute Entlastungsmöglichkeiten für uns als Familie bieten.
Doch eine solche Schule gibt es bisher nicht. Die Anmeldung an der Regelgrundschule hätte bedeutet, dass Rabia Imhof erst kurz vor Schulstart erfahren hätte, auf welche Schule ihre Tochter gehen wird. Viel zu kurzfristig, denn bei einem Kind mit einem so umfangreichen Förder- und Betreuungsbedarf wie Rosalie müssen vorab viele Dinge organisiert werden. Etwa eine Begleitkraft, die Rosalie in der Schule unterstützt. Die Kooperationsklasse würde immerhin bedeuten, dass Rosalie eine Regelgrundschule besuchen würde. Aber häufig werden in den sogenannten Kooperationsklassen Kinder aus einem ganzen Landkreis oder einer Stadt an einer Schule gebündelt. So entsteht dann eine Klasse mit vielen behinderten Kindern neben den Regelklassen. Im Sinne einer gelungenen Inklusion ist das nicht, sagt Katja Lünser vom Verein Inklusion Region Freiburg. Sie hat sich im letzten Jahr mit anderen Eltern zusammengetan, um die Inklusion zumindest in und um Freiburg voranzutreiben.
Wie Inklusion aktuell jetzt stattfindet, macht es aus Sicht des Schulamtes Sinn, die Kinder zu bündeln, um halt genug Sonderpädagogikstunden zu bekommen. Aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, dass die Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen nur für Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf zuständig sind.
Rosalies Eltern haben sich nach langem Abwägen nun doch für die Förderschule entschieden. Denn für die Familie ist nicht nur wichtig, wo Rosalie die beste Förderung erhält, sondern auch, welche Schule Entlastung für die Familie anbietet. Denn die 24-Stunden-Pflege ist ein Knochenjob. Rosalies Förderschule bietet hier ein Internat als Entlastungsmöglichkeit an. Richtig glücklich ist Rabia Imhof mit der Entscheidung aber trotzdem nicht.
2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet, die Kindern den Zugang zur gleichen Bildung und den gleichen Bildungseinrichtungen ermöglichen soll. Und ich denke, es ist einfach noch sehr viel zu tun in der Inklusion. Und aktuell ist sie nicht auf dem Stand, dass sie wirklich die Möglichkeiten bietet, die die Förderschule bietet.
Wie es um die Inklusion in Deutschland bestellt ist, darüber habe ich mit dem Bildungsforscher und Professor für inklusive Schulentwicklung an der Universität Hannover, Rolf Werning, gesprochen. Herr Professor Werning, gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Wo stehen wir denn da eigentlich und vor allem in Baden-Württemberg?
Ja, also die Quoten, die wir zurzeit sehen, zeigen, dass die Entwicklung nicht gerade positiv verläuft. Ich würde mal sagen, das gilt für fast alle Bundesländer. In Baden-Württemberg sehen wir eigentlich zurzeit einen Anstieg der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Förderschule. Und zwar schon von 2012 bis 2021, wo sich diese Zahl eben erhöht hat. Das heißt, die Ausgrenzung oder auch die Förderung in speziellen Institutionen hat zugenommen, nicht abgenommen, obwohl ja die Idee von der UN-Behindertenrechtskonvention ist, gemeinsames Lernen zu fördern. Das heißt also, Ausgrenzung zu minimieren. Und von daher muss man da eher ein schlechtes Zeugnis ausstellen.
Ist denn dieses gemeinsame Lernen oder besser gesagt, ist die Umsetzung des gemeinsamen Lernens eigentlich immer nur eine Frage des Geldes?
Na, es ist auf keinen Fall nur eine Frage des Geldes. Es ist natürlich eine Frage der Einstellung und nicht nur der Politik, sondern auch der Gesellschaft. Ich würde mal sagen, Schulen werden nicht viel inklusiver als die Gesellschaft drumherum. Wir haben in Deutschland eigentlich die Tradition eines strukturell selektiven Schulsystems. Wir separieren sehr früh nach der 4. Klasse in fast allen Bundesländern. Wir gucken uns an, wie leistungsstark die Kinder sind und bringen sie dann an die Schule, die darauf am besten vorbereitet ist. Das ist die Idee. Und das funktioniert eigentlich schlecht, denn wir sehen auch, dass es eine soziale Benachteiligung gibt. Diese frühe Einteilung, das weiß man schon ganz lange, führt eigentlich dazu, dass ja weniger nach diesem Faktor von Leistungsfähigkeit, sondern eher von sozialer Herkunft eingeteilt wird. Und das macht es im deutschen Schulsystem sehr schwer, wirklich den Hebel mal umzulegen. Und das wäre notwendig, sich zu überlegen, wie kann man Schulen entwickeln, die wirklich alle Kinder fördern können.
Was könnte denn jetzt zum Beispiel eine Grundschuldirektorin tun, die in ihrer Schule inklusives Lernen befördern will?
Naja, was wir wissen, ist einmal inklusives Lernen erfordert sozusagen die Veränderung der gesamten Schule. Es ist kein Anhängsel. Auf drei Ebenen würde ich das ansiedeln, nämlich auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung. Also wir sehen bei erfolgreichen Schulen, dass sie flexibler arbeiten, dass sie die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sehr gut im Blick haben und dann spezifischer Angebote machen können. Die zweite Stufe ist, das gelingt nur, wenn Lehrkräfte Teamstrukturen entwickeln. Das heißt, eine einzelne Lehrkraft in einer Klasse ist schnell überfordert und sie sagt, wie soll ich das alles hinkriegen bei der Vielfalt? Und wir sehen, man kriegt es hin, wenn Lehrkräfte im Team arbeiten. Das heißt, gemeinsam Unterricht vorbereiten, in Teams dann sozusagen die Unterrichtsentwicklung auch begleiten und auch überprüfen, was wirkt, wo müssen wir nachsteuern und in diesen Teams sind die SonderpädagogInnen integriert. Der dritte Punkt, wenn ich das noch sagen darf, auch Organisationsentwicklung. Das heißt, Schulen müssen sich verstehen als Institutionen, die eben für die gesamte Bandbreite der Heterogenität zuständig sind. Und das hört man ja auch oft, wenn Eltern sich darum bemühen, dass dann Schulen sagen, ja, das können wir hier nicht machen, wir haben nicht die Voraussetzungen oder ihr Kind ist vielleicht an einer anderen Schule besser aufgehoben. Das heißt also, die Schule als Organisation muss von ihrer Perspektive her sagen, alle Kinder sind willkommen.
Wobei es gibt immer noch Vorbehalte gegenüber dem inklusiven Lernen, selbst bei betroffenen Eltern, die der Meinung sind, eine Förderschule fördert eben auch ihr Kind optimal und dort bekommt es sozusagen die 100%ige Unterstützung. Was sagen Sie diesen Eltern?
Also da haben wir nun ja schon über viele Jahre Forschungsergebnisse und das gemeinsame Lernen in heterogenen Gruppen ist lernförderlich, das wissen wir. Inklusive Bildung ist keine Platzierungsfrage. Es geht nicht darum, wo packen wir die Kinder hin. Es geht darum, wie entwickeln wir diese Schulen, dass sie Diskriminierung minimieren, soziale Partizipation maximieren und auch die Bildungschancen aller Kinder maximieren. Und das ist eine Entwicklungsaufgabe, die sich auf die Schule, auf das Schulsystem bezieht. Und da stecken wir noch zu sehr in dieser Platzierungsfrage drin, ohne jetzt wirklich zu sagen, wo wollen wir in 5, in 10 Jahren stehen, dass Schulen sich so entwickeln, dass sie inklusive Schulen sind?
Inklusion in Deutschland, da gibt es noch jede Menge Luft nach oben. Das war Rolf Werning, Bildungsforscher und Professor für inklusive Schulentwicklung an der Universität Hannover. Das kennt man, da sagt mal einer ganz schnell, ach, schreib mir doch mal kurz die Adresse auf. Oder schauen Sie doch einfach mal im Internet nach, wann die Arztpraxis geöffnet hat. Klar, in der Regel kein Problem. Doch Tatsache ist, jeder 7. Erwachsene tut sich mit Lesen und Schreiben schwer. Darauf hat der Weltalphabetisierungstag diese Woche aufmerksam gemacht. An der Volkshochschule Stuttgart erhalten sogenannte gering literalisierte Menschen niederschwellige Angebote, um die Welt der Buchstaben kennenzulernen. Und noch immer fällt es Betroffenen sehr schwer, über ihre Situation zu sprechen, sich anderen überhaupt anzuvertrauen. Diese Erfahrung haben Esther Saub und Luisa Kirchdörfer gemacht, die am Ende aber dann doch bei ihrer Recherche 2 Betroffene für ein Gespräch gewinnen konnten.
Sarah? Die erste Silbe von Tomate. Tomate.
Sarah und Lieselotte üben Lesen und Schreiben. Konzentriert sitzen sie in einem kleinen Raum der Volkshochschule Stuttgart vor ihren Arbeitsblättern. Das Besondere daran, Sarah und Lieselotte sind erwachsene Frauen mitten im Beruf. Also in einem Alter, in dem die meisten Menschen selbstverständlich lesen und schreiben können. Die beiden gehören zu den sogenannten gering literalisierten Erwachsenen. Für Sarah ist bis heute unklar, warum sie nicht lesen und schreiben gelernt hat. In der Schule kam sie nicht mit und erhielt kaum Unterstützung.
Eigentlich im Prinzip hatte ich zum Lesen und Schreiben den Zugang, nur ich habe es nicht verstanden. Es ging einfach nicht.
Sarah kam irgendwie durch die Schule und dann auch durch den Alltag. Sie konzentriert sich auf Bilder oder bittet andere um Hilfe.
Man muss ja auch immer irgendwie, wenn man zum Arzt geht oder irgendwas, immer muss man jemanden fragen, dass man das jemanden vorliest. Und irgendwie ist es schon peinlich, dass man das nicht kann. Manchmal wird man auch als dumm hingestellt oder irgendwas und das ist dann schon belastend.
Eine Arbeitskollegin motivierte Sarah schließlich dazu, einen Kurs zu besuchen, um unabhängiger zu werden. Auch Lieselotte hat als Erwachsene beschlossen, dass sie noch lesen und schreiben lernen möchte.
Je mehr älter ich, desto schwieriger wird's. Und darum habe ich gedacht, da gehen wir zum Deutschkurs.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Erwachsene Alphabetisierungskurse besuchen. Das ist die Erfahrung des Grundbildungszentrums der Volkshochschule Stuttgart. Die Betroffenen werden zwar vielfach angesprochen, doch nur rund jeder Fünfte kommt zur Beratung oder zum Alphabetisierungskurs.
Und wie heißt die dritte Silbe?
Die beiden Frauen machen große Fortschritte. Gemeinsam mit Dozentin Birgit Kunzmann sprechen sie Wörter aus, unterstützen sie durch Gesten, um sich die Buchstaben besser einzuprägen und Silben zu bilden. Doch der Kurs hat noch eine weitere Bedeutung, sagt Sarah, die Begegnung mit anderen.
Die Leute, wo man da trifft, dass man weiß, die haben das gleiche Problem und man ist dann auch ein bisschen kontaktfreudiger, man schwätzt dann darüber, wie kann man die Probleme so lösen und so. Es ist genauso, wenn man in ein Fitnessstudio geht, dann hat man auch mehr Motivation, als wenn man das zu Hause macht.
Lieselotte hat durch den Kurs einen konkreten Nutzen im Alltag. Etwa, wenn sie von Kolleginnen und Kollegen Textnachrichten bekommt.
Ich mache Reinigungskraft. Wenn sie mir WhatsApp schreiben, kann ich es auch gut lesen und schreiben. Das mache ich dann auch mit dem Handy, aber sonst geht es dann nicht ganz gut.
Wenn Betroffene konsequent an den Kursen dranbleiben, machen sie ähnliche Fortschritte. Dozentin Birgit Kunzmann bekommt sehr positive Rückmeldungen und freut sich immer wieder, wenn Teilnehmende ihrer Kurse Erfolgserlebnisse haben.
Mein Aha-Erlebnis war einmal, dass ich gesagt habe zu jemand, liest es bitte. Dann fährt sie mich an und sagt, ich kann doch nicht lesen, deswegen sitze ich hier. Und ich sage, jetzt probier's mal mit den Handzeichen. Und dann machte sie die Handzeichen und las Sauna. Ich kann lesen, ist mir um den Hals gefallen.
In Nairobi hat in dieser Woche der erste afrikanische Klimagipfel stattgefunden. Angereist waren dazu nicht nur Vertreterinnen und Vertreter vom Kontinent, sondern aus der ganzen Welt. Sie alle haben beraten, welche Rolle Afrika denn beim Kampf gegen den Klimawandel spielen könnte. Und das ist keine kleine, meint Antje Diekans aus Nairobi.
Es gab ein Wort, das beim Gipfel in Nairobi am meisten genutzt wurde: Potenzial. Afrika kann viel zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Der Kontinent hat hervorragende Bedingungen, um beim Ausbau erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Solarenergie und Geothermie eine führende Rolle einzunehmen. Gleichzeitig lagern in afrikanischen Ländern etwa 40% der weltweiten Rohstoffe und Mineralien, die für den grünen Wandel wichtig sind. Und auch der allerdings umstrittene Handel mit Emissionsrechten könnte in Afrika noch ausgebaut werden. Weniger Abholzung im Regenwald, besseres Klima. Ich finde es beeindruckend, wie es auf dem Gipfel gelungen ist, diese Botschaft an die Welt zu senden. Afrika mal einmal nicht als Kontinent der Krisen und Katastrophen, sondern als Kontinent der Zukunft, der im Gegenteil dazu beitragen kann, die Krisen und Katastrophen auf der Welt zu lösen. Allerdings, damit aus dem Potenzial jetzt Realität wird, fehlt Geld. Nur rund 2% der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien fließen auf den Kontinent. Vereinzelte Finanzierungszusagen, wie es sie auf dem Gipfel auch von Deutschland gab, werden an der Gesamtsituation nicht viel ändern. Stattdessen müssen die Finanzmärkte reformiert werden. Bisher zahlen afrikanische Staaten etwa 8-mal so viel Zinsen wie die wohlhabenden europäischen Länder. Das macht viele Projekte nicht finanzierbar. Außerdem verzögern die Industrieländer, die gleichzeitig die größten Luftverschmutzer sind, eigentlich schon zugesagte Entschädigungszahlungen an den globalen Süden. Auch die Idee einer CO2-Steuer, die in der Abschlusserklärung vorgeschlagen wird, klingt nicht abwegig. Dann müsste zahlen, wer beispielsweise mit fossilen Brennstoffen handelt, und die Einnahmen könnten genutzt werden, um Afrikas Potenzial zu heben. Der Kontinent hat auf dem Gipfel vorgelegt. Jetzt muss der Rest der Welt beim UN-Klimagipfel Ende des Jahres nachziehen.
Afrika hat Potenzial bei der Bekämpfung des Klimawandels. Das war der Kommentar von unserer Korrespondentin Antje Diekans. Es ist noch nicht allzu lange her, da konnte man im Stuttgarter Lindenmuseum, dem Völkerkundemuseum, eine Bibel und eine Peitsche sehen, die vor über 100 Jahren Hendrik Witboi gehört hatten. Ein Volksheld war er, ein Anführer der Nama im Kampf gegen die deutsche Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Vor 4 Jahren gingen Bibel und Peitsche wieder zurück nach Namibia als Zeichen der Versöhnung, aber auch als ein Zeichen, sich der eigenen Vergangenheit stellen zu wollen. Denn Tatsache ist, Zehntausende Herero und Nama wurden damals von der deutschen Kolonialmacht ermordet. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Was das für ein Land heute bedeutet, das wollte die Journalistin, Bloggerin und Moderatorin Aminata Belli wissen. Sie ist hingefahren, hat einen Film gedreht, Deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Ursula Voss-Henrich hat schon einmal hineingeschaut.
In Namibias Hauptstadt Windhoek gibt es eine Talstraße und eine Gartenstraße, in Swakopmund an der namibischen Atlantikküste eine Adlerapotheke und ein altes Amtsgericht. Spuren der deutschen Kolonialzeit, die tiefe Wunden in der namibischen Gesellschaft hinterlassen hat, sagt die Journalistin und Moderatorin Aminata Belli.
Ich spreche über Verbrechen, die bis heute kaum aufgearbeitet sind und in die auch die evangelische Kirche verwickelt war. Und ich möchte wissen, was das alles mit uns Deutschen zu tun hat.
Es geht um Landraub und die Ermordung zigtausender Ovaherero und Nama zwischen 1904 und 1908. Welche Rolle spielten die deutschen Missionare damals? Imke Rust ist die Urenkelin des Missionars August Kuhlmann.
Wir werden immer wieder zurückgeschickt nach über 100 Jahre her, weil du natürlich immer wieder gefragt wirst, warum bist du als Weiße in Namibia geboren?
Imkes Urgroßvater hat den christlichen Glauben hier verbreitet und wollte vielleicht Gutes tun. Welche Mitschuld aber hatten er und die anderen Missionare am Völkermord? Waren sie Wegbereiter für die Verbrechen? Imke Rust ist Künstlerin und setzt sich in ihren Installationen mit der Frage der Schuld auseinander.
Ich glaube, ich beschäftige mich damit hauptsächlich, weil mir immer von außen gesagt wird, du bist schuldig. Und ich deswegen immer, als ich jünger war, gesagt habe, wieso bin ich nicht? Und dann irgendwann doch reflektiere und frage, was ist da dran wahr? Habe ich eine Schuld und wenn ja, was kann ich machen?
Bis heute ist die Gesellschaft in Schwarz und Weiß gespalten, stellt die Journalistin bei ihrer Reise fest. In Swakopmund begegnet Aminata Belli jungen Frauen, die am Rand eines Parkplatzes auf dem Boden sitzen und Schmuck an Touristen verkaufen. Unter ihnen Maria, sie gehört zu den Ovaherero.
Wir leiden. Wir sind hier, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Wir wohnen in einem Ghetto. Die Deutschen hier wohnen in guten Häusern. Wir waren Rinderhirten, das ist unsere Kultur. So können wir doch nicht überleben. Lasst uns zurückgehen auf unser Land.
Nach wie vor ist der Großteil des Farmlandes im Besitz der kleinen Gruppe weißer deutschstämmiger Namibier, während über die Hälfte der schwarzen Bevölkerung in Armut lebt. Die Geschichte von Landraub und Völkermord ist weder in Deutschland noch in Namibia aufgearbeitet. Dabei wirkt sie fort. Entschädigung, Aufarbeitung, Gerechtigkeit, so Aminata Belli, kann es wohl nur geben, wenn zuvor über die Gräuel gesprochen wird.
Die Kolonialgeschichte muss in den Schulunterricht integriert werden. Hier in Namibia, genauso wie in Deutschland. Damit wir unsere Geschichte verstehen und aus dem Gestern für das Heute und Morgen lernen.
Deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Der neue Film mit Aminata Belli ist ab Dienstag, 12. September, in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann muss 20.000 Euro Schmerzensgeld an eine Mitarbeiterin seines Bistums zahlen. So lautet das Urteil, das das Arbeitsgericht Trier diese Woche gefällt hat. Die Klägerin ist ein Missbrauchsopfer und unter dem Pseudonym Karin Weißenfels bekannt. Bischof Ackermann hatte allerdings bei einer Videokonferenz ihren echten Namen öffentlich gemacht. Darum jetzt dieses Urteil. Für Aufsehen sorgte, dass der Bischof bei dem Prozess nicht aufgetaucht ist. Christian Altmaier hat die Verhandlung für uns beobachtet.
Der Saal des Arbeitsgerichtes Trier ist voller Journalisten. Und sie alle warten auf einen besonderen Beklagten, den Trierer Bischof Stefan Ackermann. Doch der taucht nicht auf. Ganz knapp vor Beginn der Verhandlung erscheinen nur seine beiden Anwälte mit einer Vollmacht, den Bischof bei der Verhandlung vertreten zu dürfen. Warum Ackermann nicht selbst kommt, dazu will sein Anwalt Christoph Legerlotz nichts sagen.
Ich bin der Anwalt, aber ich bin ja nicht in der Bischofsverwaltung. Das ist ein ganz normaler prozessualer Vorgang, dass jemand mit der entsprechenden Vollmacht auch kommt.
Die Klägerin hingegen ist gekommen. Die Frau, die unter dem Pseudonym Karin Weißenfels bekannt ist, erscheint vermummt, mit Sonnenbrille, Kopftuch und Maske. Es war ein schwerer Schritt für sie, sagen ihre Anwälte, denn Weißenfels will ihre Identität schützen. Die Mitarbeiterin des Bistums wurde in den 80er Jahren von ihrem Vorgesetzten, einem Priester, missbraucht und von ihm zu einer Abtreibung gedrängt. Wie sie wirklich heißt, wissen nur wenige. Und dann war es im März 2022 ausgerechnet ihr Arbeitgeber, Bischof Ackermann, der ihren bürgerlichen Namen öffentlich nannte, bei einer Videokonferenz mit 40 Mitarbeitern des Bistums. Dass er nicht persönlich erscheint, um sich darüber zu äußern, kritisiert auch Oliver Stegmann, der Anwalt von Karin Weißenfels.
Ich hätte es erwartet, weil es eben ein Zeichen gesetzt hätte gegenüber der Klägerin, die seit Jahren dafür kämpft, dass das ihr widerfahrene Unrecht aufgearbeitet wird. Das Verhalten des Bischofs zeigt, dass er nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen für sein Fehlverhalten, das er heute praktisch unstreitig gestellt hat.
Tatsächlich ist die Verhandlung dann schnell vorbei. Die Anwälte Ackermanns räumen die Vorwürfe ein und letztlich entscheidet die Kammer, dass der Bischof 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen soll. Genauso viel also, wie die Anwälte von Karin Weißenfels gefordert hatten.
Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Die Klägerin hat voll obsiegt und das Urteil verschafft ihr insoweit natürlich dann auch eine gewisse Genugtuung. Es ist nicht in erster Linie das Geld. Der Mandantin ist es viel wichtiger, dass in einem Urteil festgehalten ist, wie sich der Bischof in dem Hearing im März 2022 verhalten hat.
Dass er einen Fehler gemacht hat, hat Ackermann schon eingeräumt. Auf einen Vergleich mit Weißenfels wollten sich seine Anwälte aber im März zunächst nicht einlassen. Sie behaupteten sogar in einer ersten Verhandlung, dass der Bischof durch die Vorwürfe seiner Mitarbeiterin selbst traumatisiert worden sei. Hermann Schell von MISBIT, einer Vereinigung von Missbrauchsopfern im Bistum Trier, ist davon nicht überrascht.
Ja, das ist genau die Erfahrung, die wir seit Jahren mit Bischof Ackermann machen. Dass man sagt, liebe Betroffene, passt mal auf, wenn ihr gegen uns klagt, dann kann euch das widerfahren. Und jetzt mal ein bisschen Macht demonstrieren will, ist natürlich gründlich in die Hose gegangen. Das Urteil ist da.
Bischof Ackermann hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass er das Urteil akzeptiert.
Schade, hier wurde wohl eine Chance vertan, Vertrauen zu schaffen. Das Kapitel sexuelle Gewalt und katholische Kirche. Das Bistum Limburg hat sich in den vergangenen 3 Jahren um Aufklärung bemüht und unter dem Titel Betroffene hören, Missbrauch verhindern, jetzt veröffentlicht, was dabei herausgekommen ist. Ann-Kathrin Hochstratt mit den Ergebnissen.
Was kann die katholische Kirche als Institution tun, um sexuelle Gewalt und Missbrauch zukünftig möglichst zu verhindern? Das Bistum Limburg hat mit dem sogenannten Implementierungsprojekt darauf Antworten gesucht und auch gefunden. Expertinnen und Experten hatten 64 Vorschläge gemacht. Bischof Betzing nennt 3 für ihn wichtige.
Wir haben mittlerweile eingerichtet eine Fachstelle für Gewalt im Bistum. Wir haben die Ordnung für die Priesterbildung im Bistum mittlerweile sehr grundlegend revidiert. Und ein drittes würde ich nennen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, Kinderrechte stärken.
Kinder sollen zum Beispiel darin geschult werden, zu erkennen, was in Ordnung ist und was nicht. Und wissen, wen sie ansprechen können. Kaspar Söhling ist der Mann, der hauptverantwortlich dafür ist, dass aus Ideen und Vorschlägen tatsächlich Änderungen werden.
Ich war eigentlich am Anfang sehr skeptisch. Ich war auch kritisch, wie sich das auch kirchenpolitisch entwickeln würde. Und ich finde, so im Nachgang betrachtet sind wir wesentlich, wesentlich weitergekommen, als ich je zu träumen gewagt hätte.
Auch die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexueller Gewalt im Bistum Limburg bewertet das Projekt positiv. Ein paar Stellschrauben gibt es noch. Zum Beispiel an Frauenfeindlichkeit müsse noch gearbeitet werden, sagt die Vorsitzende Claudia Burgsmüller. Ihr Fazit ist trotzdem positiv.
Weil alle identifizierten strukturellen Faktoren für möglichen sexuellen Missbrauch angegangen werden. Und in dieser umfassenden Form und mit der großen personellen und finanziellen Ausstattung, mit der das hier geschehen ist, ist es in keinem anderen Bistum bisher so geschehen.
Dass es das jetzt nicht gewesen ist, ist allen Verantwortlichen im Bistum klar. Die Aufarbeitung muss noch in den Kirchengemeinden ankommen. Und sexuelle Gewalt wird leider immer ein Thema bleiben, sagt der Bischof.
Deswegen sage ich immer, wir wollen Missbrauch möglichst verhindern, denn Verbrechen wird es immer geben und es sind Verbrechen, die hier geschehen. Aber wir wollen das Umfeld so verändern, sozusagen die Aufmerksamkeit aller, die da sind, erhöhen, dass es immer schwerer wird für Täter, ihre vermeintlichen Taten umzusetzen. Darum geht es ja letztlich.
Das Umfeld ändern. Wie weit das Bistum damit ist, soll ein jährlicher Bericht angeben, der dann auch veröffentlicht wird. Alle Informationen zu dem, was sich jetzt für wen wie ändert, lassen sich auf der Seite des Bistums Limburg abrufen. Erst 5 und 7 Jahre alt waren die Geschwister Hisir und Raga Sedik, als sie aus dem kurdischen Nordirak nach Deutschland geflüchtet sind, alles aufgegeben haben, geliebte Menschen zurückgelassen haben. Da bleibt natürlich eine ständige Sehnsucht. Das verarbeiten die heute 31- und 33-Jährigen zusammen mit dem Bandkollegen Shahin Kaplan in ihrer Musik. Das kurdisch-türkische Trio aus Heilbronn tritt zusammen als Rahi auf. Neben den Ganztagsjobs schreiben und produzieren sie alles selbst und das inzwischen in ihrem Home-Studio in Stuttgart. Meine Kollegin Sülal Adja hat sie dort getroffen.
Ich vermisse dich mehr, als ich denke. Ich vergesse dich nie.
Also Khadib heißt sowas wie fremd oder so unbekannt. Und ich fühle mich in der Fremde. Ich vermisse, daher kommt das.
Sagt Hızır Sedik von der Stuttgarter Band Rahi. Wenn Hızır und ihr Bruder Raga Sedik an Kurdistan denken, kommt oft das Gefühl der Sehnsucht auf. Denn die Geschwister flüchteten als Kinder aus dem Nordirak nach Deutschland. Von heute auf morgen ließen sie geliebte Menschen und Orte zurück. Viele Jahre später, als junge Erwachsene, gründen sie dann mit ihrem Freund Shahin Kaplan die Band Rahi. Für die drei Musiker ist das eine Herzensangelegenheit. Denn neben ihren Ganztagsjobs schreiben und produzieren sie alles selbst. Das immerwährende Gefühl des Vermissens verarbeiten sie in Liedern wie Cheribim.
Ich erinnere mich, wo der Song entstanden ist, da habe ich mit meinem Onkel aus Kurdistan telefoniert und ich hatte den zuvor wirklich Monate, wenn nicht sogar jahrelang nicht mehr gehört. Und er ist mir sehr, sehr wichtig und ich habe dann nach dem Telefonat so richtig gemerkt, wie es über mich gekommen ist. Also ich habe ihn richtig vermisst einfach.
Ist ein Teil meines Seins, yeah.
Mit ihrer Musik will das Trio Raum schaffen für Geschichten von Flucht, Identität und Fremde. Rahi vereint verschiedene kulturelle Einflüsse. Einerseits die kurdisch-irakische Prägung der Sedik-Geschwister und andererseits Shahin Kablans türkische Wurzeln. Gitarrist Kaplan hat zwar keine Fluchterfahrungen gemacht, kennt aber als Deutsch-Türke das Gefühl des Fremdseins und der Identitätssuche sehr gut.
Hier bin ich irgendwo auch ein bisschen fremd, weil man halt nicht Deutsch-Deutsche sozusagen, aber drüben auch, weil man halt dann diese Floskeln nicht hat oder die soziale Sprache nicht beherrscht.
Kaplan möchte aber auch,
dass man halt eben nicht diese Zerrissenheit innerlich hat, so um sich entscheiden muss, bin ich jetzt deutsch, türkisch oder kurdisch oder whatever, sondern dass man es eben halt fusioniert und sagt, ich bin Hybrid aus diesen Kulturen, dass man sich auch dadurch nicht so einen Stress macht sozusagen und immer so, ich muss mich jetzt entscheiden, wer bin ich denn?
Auch Raga Sedik, Schlagzeuger und Rapper der Band, betont, das Thema Identität und Migration müsse nicht immer nur konfliktbehaftet sein.
Kurdistan gibt es nicht, sag mal, wo ist dein Beweis? Wir glauben dir erst, wenn du es uns auf der Karte zeigst. Gar nicht leicht ist zwischen zwei Stühlen daheim fühlen. Mann, wir stapeln sie und setzen uns auf beide.
Die Grundidee kam natürlich von der deutschen Redewendung. Ja. Gerade das zwischen irgendwas sein oder zwischen den Stühlen zu stehen, das war so die Einladung für mich zu sagen, ey, ich will nicht dazwischen stehen, sondern theoretisch stapel ich mir die Stühle und setze mich oben drauf.
Rahi drehen den Spieß also um. Sie wollen sich nicht entscheiden müssen, wohin sie gehören. Für sie ist das ein Akt der Selbstbestimmung.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.